Gott als Vater erleben. Und wenn ich mal durch die Reihen gehen würde und würde mal fragen, sag mal, was verstehst du eigentlich unter Vater? So wissen wir alle, was ein Vater ist, aber dennoch würden unterschiedlichste Antworten dabei rumkommen. Und ich habe mal Folgendes gemacht. Es gibt einen sehr guten Freund, der hilft mir bei Predigten und das ist Google. Und ich habe seinen Cousin Wikipedia mal gefragt, was ist eigentlich ein Vater? Und das war sehr interessant, was ich dort gefunden habe. Und zwar hat Wikipedia den Begriff Vater in drei Bereiche eingeteilt. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hättest, aber ich bin nicht auf sowas gekommen. Und da wurde dieser Begriff Vater in drei Bereiche eingeteilt. Und der erste Bereich war der biologische Vater. Also ein biologischer Vater, jeder Vater auf der Welt ist ein biologischer Vater und zwar unabhängig, ob er sein Kind kennt, ob er sich gut mit seinem Kind versteht, ob er sich schlecht mit seinem Kind versteht, ob das Kind gewünscht war oder ob es nicht gewünscht war. Jeder Vater auf dieser Welt ist zunächst mal ein biologischer Vater. Und jeder Mensch, der auf dieser Welt existiert, jeder Mensch, der hier in den Reihen ist, besitzt einen biologischen Vater. Ob du ihn kennst oder nicht, ob du ihn magst oder nicht, ob du dich gut verstehst mit ihm oder nicht, spielt keine Rolle. Jeder Mensch auf dieser Welt hat zunächst mal einen biologischen Vater. Das ist so der erste Bereich, in dem dieser Begriff Vater eingeteilt wurde. Und dann kommt der zweite Bereich, das ist der sogenannte rechtliche Vater. Also der rechtliche Vater, das ist derjenige, wenn du mit einer 5 nach Hause kommst, kann ich ganz viele Geschichten davon erzählen, dann ist er derjenige, der deine Mathearbeit unterschreiben muss. Und wir kennen ja alle dieses Schild auf der Baustelle Eltern haften für ihre Kinder. Kennt ihr das Schild? Sicherlich, ne? Haben wir alle schon mal gesehen. Und wenn du als Kind auf die Baustelle gehst oder wenn dein Kind auf eine Baustelle geht und etwas falsch macht, etwas kaputt macht, dann ist der rechtliche Vater für dieses Kind verantwortlich. Also dieser rechtliche Vater muss sich dafür verantworten, was das Kind falsch gemacht hat. Das ist der zweite Bereich, das ist der rechtliche Vater. Und jetzt gibt es den dritten Bereich und ich glaube, wenn wir einen Wunsch hätten oder als Kinder einen Wunsch haben, welcher Bereich des Vaters sehr ausgeprägt sein sollte, dann wäre es wohl der dritte Bereich und das ist nämlich der soziale Vater. Der soziale Vater ist derjenige, der fragt, was für ein Geschenk mache ich meinem Kind auf den Geburtstag? Bald sind Ferien, wo kann ich mit meinem Kind die Zeit verbringen? Kann ich mit meinem Kind auf dem Fußballplatz spielen? Was würde meinem Kind denn jetzt wohl eigentlich gefallen? Wie kann ich die Zeit mit meinem Kind verbringen? Wenn mein Kind eingeschult wird, wird es Freunde haben? Wird es meinem Kind gut gehen? Oh, bald hat mein Kind Geburtstag. Was für ein Geschenk kann ich meinem Kind machen? Also das ist der soziale Vater. Er hat eine gewisse Fürsorge für sein Kind. Und jetzt wird das Ganze nämlich interessant. Jetzt lesen wir ja in der Bibel, dass Gott sich selber auch Vater nennen lässt. Also Gott bezeichnet sich selber als einen himmlischen Vater. Und dann würde ich mal gerne wissen, ja, wie definiert Gott sich eigentlich in seinem Wort? Welche Bereiche sind eigentlich davon ausgeprägt? Wenn es den biologischen Vater gibt, den rechtlichen Vater, den sozialen Vater, was für ein Vater ist eigentlich Gott? Und ich möchte mal Folgendes mit euch machen. Ich möchte mal ganz an den Anfang der Bibel mit euch gehen und möchte mal hineinschauen. Und da ist es nämlich etwas ganz, ganz Wunderbares. Da heißt es nämlich, dass Gott in 6 Tagen diese Welt erschaffen hat. Also all das Schöne, was du siehst, die Berge in der Schweiz, die wunderbaren Meere, der Atlantik, die schönen Sterne, dieser wunderbare Sonnenuntergang, diese Bäume, die im Frühling wachsen, all dieses wunderbare Schöne, diese Schöpfung hat Gott innerhalb von 6 Tagen gemacht. Und als Gott das Ganze gemacht hat, hat er Folgendes getan. Er hat sich seine Schöpfung angeschaut und jetzt hat er ein Fazit darunter gezogen. Also der Schöpfer schaut sich seine Schöpfung an und jetzt zieht er ein Fazit darunter. Und dieses lautet, siehe, es ist sehr gut. Also Gott hat eine Welt erschaffen und hat danach nicht gesagt, naja, beim nächsten Mal müsste ich dieses oder jenes anders machen. Hier oder da könnte ich einiges verbessern. Diese eine Sache ist mir nicht so gelungen, sondern Gott, der nicht lügen kann, der allwissend ist, schaut sich seine Schöpfung an und sagt, siehe, es ist sehr gut. Das heißt, was Gott getan hat innerhalb von 6 Tagen, er hat eine perfekte, vollkommene, heile Welt geschaffen. Und jetzt wird das Ganze interessant. Nachdem Gott diese perfekte Welt geschaffen hat, wisst ihr, was er dann erschaffen hat? Und Gott schuf den Menschen. Gott hat eine perfekte Welt erschaffen und dann hat Gott den Menschen erschaffen und somit ist eine Sache ganz klar, Gott ist der biologische Vater von allen Menschen. Warum? Ein Leben ohne Gott ist nicht möglich. Gott ist der Einzige, der Leben schenken kann und Gott hat 8 Milliarden Menschen das Leben geschenkt und somit hat Gott deutlich gemacht, ich bin der biologische Vater von allen Menschen. Und wisst ihr, was interessant ist? Erst nachdem er die perfekte, heile Welt erschaffen hat, hat Gott den Menschen erschaffen. Wir haben hier einige Kinder gesehen und wenn wir jetzt mal die Eltern, die Mütter, die Väter fragen würden, sag mal, wie war das eigentlich, als du erfahren hast, dass du schwanger bist? Oder wie hat der Vater, wie war das für den Vater, als er erfahren hat, dass er Vater wird? Bei mir war das ganz besonders, ich habe eine total kreative Frau. Also die hat da die Kamera hingestellt, die hat mich so ins Zimmer geholt und dann hat sie so eine Art Gedicht gemacht und dann hat sie mir gesagt, dass sie schwanger ist. Und jetzt wussten wir als Eltern eine Sache ganz gewiss. Das Leben, das einfache Leben, was wir bisher hatten, ist vorbei. Das liegt in der Vergangenheit. Und wir wussten jetzt, dass ganz, ganz große Veränderungen auf uns zukommen. Wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung gehabt, das wird auf Dauer nicht mehr funktionieren. Wir haben ein ruhiges, stilles Leben gehabt. Mit dem Geburt des Kindes ist diese Zeit vorbei. Und jetzt wussten wir, dieser kleine Wurm, der kündigt sich an, der wird bald das Licht der Welt erblicken. Also was müssen wir tun? Wir müssen Dinge vorbereiten. Und ich weiß nicht, die Mütter, die sind da richtig drin in der Materie, die wissen genau, was die kleinen Kinder brauchen, noch bevor sie da sind. Als Vater weiß man das meistens nicht. Und ich habe wirklich erstaunt, was ein kleiner Mensch, der noch gar nicht existiert, was der alles braucht. Da gibt es einen Wickeltisch, ich glaube, wir haben 2 bekommen, dann braucht er so einen riesen Schrank, dann muss man ganz viele Klamotten kaufen, dann Packung von Windeln und so viele Sachen musste man auf einmal besorgen. Und dann haben wir bei uns im Schlafzimmer in einer Seite, haben wir alles hingestellt, wir haben alles hingepackt, wir haben alles schön hingeordnet. Und dann, als er geboren wurde, war schon alles vorbereitet. Das heißt also, dieser kleine Wurm ist für ihn nach seinen Maßstäben in eine perfekte, heile Welt gekommen. Und ich glaube, genauso hat Gott das auch gemacht. Gott hat zuerst eine perfekte, heile Welt vorbereitet und danach hat er den Menschen erschaffen. Das heißt, dass wir bis jetzt sehen, Gott ist der biologische Vater, weil er der Einzige ist, der Leben schenken kann. Aber Gott ist auch der soziale Vater. Er kümmert sich um seine Kinder. Und genau das hat Gott getan. Er hat eine sehr gute, perfekte, vollkommene, heile Welt erschaffen. Und erst nachdem diese Welt fertig war, hat Gott den Menschen erschaffen. Und den Menschen hat er in dieses Paradies hereingebracht. Und das ist das Bild eines sozialen Vaters. Und er umsorgt den Menschen. So heißt es in 1. Mose 2,16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Das ist auch das, was Gott getan hat. Der hatte einige wunderbare Bäume hingestellt und hat dem Menschen gesagt, von allen Bäumen, die dort stehen, darfst du nach Belieben essen. Gott hat eine Fürsorge gemacht für diesen Menschen. Gott hat alles vorbereitet. Gott hat den Menschen in ein Paradies gestellt. Und Gott hat dem Menschen gesagt, schau mal, all diese wunderbaren Bäume habe ich dir dahingestellt und von all diesen Bäumen darfst du essen. Er umsorgt den Menschen und versorgt ihn. Aber das Problem ist, er gibt auch Grenzen. Gott gibt auch Grenzen. Und in dem Wort umsorgen kommt das Wort Sorge vor. Und das ist die Eigenschaft eines guten Vaters. Sorge ist die Eigenschaft einer guten Mutter. Wenn hier Männer und Frauen sind, Mütter und Väter, die sich keine Sorgen machen um ihr Kind, dann muss man ganz klar und deutlich sagen, da stimmt in der Beziehung zum Kind etwas nicht. Wenn ich jetzt mal, ich mache das mal einfach. Ich möchte jetzt mal, dass alle Mütter die Hand heben, die sich schon mal Sorgen um ihr Kind gemacht haben. Und jetzt mal alle Väter, die sich schon mal Sorgen gemacht haben um ihr Kind. Ja, das ist gut, dann ist in meinem Leben als Vater auch noch alles in Ordnung. Ich habe mir auch schon einige Sorgen gemacht um mein Kind. Und genau das ist das, was Gott auch macht. Ich möchte jetzt auch mal einen Gedanken einführen. Stell dir mal vor, ich frage dich mal, besonders dich als Vater, wie war das Gefühl, als du genau gemerkt hast, dein Kind kann Fahrrad fahren? War das ein tolles Gefühl? Ich glaube schon, oder? Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie mein Vater mir Fahrradfahren beigebracht hat. Ich hatte erst so ein kleines gelbes, rotes Fahrrad, das hatte Stützräder und das hatte hinten so eine Stange dran. Und irgendwann hat Papa mal diese Stützräder abgebaut, aber er hat hinten an der Stange festgehalten. Und ich konnte dann so ein bisschen paddeln, ich konnte so ein bisschen fahren. Und Vater war so hinterlistig, der hat mich nach gerade ausschauen lassen, er hat mich fahren lassen. Aber irgendwann während der Fahrt hat er die Hand weggenommen. Und auf einmal wusste er, ich kann alleine fahren. Als ich natürlich gemerkt habe, dass er losgelassen hat, bin ich hingefallen. Aber Vater hat mich aufgehoben, er hat mich wieder aufs Fahrrad gesetzt und ich bin weiter meinen Weg gefahren. Und irgendwann wusste ich, ich kann Fahrrad fahren. Das war natürlich für einen Vater, glaube ich, ein richtig tolles Gefühl. Ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, als du gemerkt hast, wow, mein Kleiner, meine Kleine, die kann jetzt ohne Begleitung Fahrrad fahren. Ich kann jetzt entspannt Samstagabend Bundesliga gucken, die ist auf der Autobahn Richtung Köln unterwegs, kommt abends irgendwann mal nach Hause. Haus ist alles in Ordnung. Nein, hast du nicht gedacht, weil du wusstest jetzt genau, zu dieser Freude, die ich als Vater habe, kommt eine ganz, ganz große Sorge in mein Leben. Und zwar diese eine Sorge, wie wird es meinem Kind mit dem Fahrrad auf der Straße gehen? Und jetzt, weil du ein sozialer, fürsorglicher Vater bist, eine soziale, fürsorgliche Mutter, hast du Folgendes gemacht. Du hast deinem Kind Grenzen gesetzt. Du hast dein Kind in einen Rahmen gestellt, in dem es sich sicher bewegen kann. Und dieser Rahmen lautet, verlass nicht den Radweg, zieh einen Fahrradhelm an, bei Rot bleibst du stehen, du guckst nach links oder rechts und erst dann fährst du über die Straße. Und wenn du ein richtig knallharter Vater bist, dann gibt's noch ein paar Protektoren in Katzenform und so einen bunten Helm und all diese Dinge. Und das ist ein gewisser Rahmen, das ist eine gewisse Eingrenzung. Und zwar hast du diesen Rahmen, diese Eingrenzung deinem Kind aus Liebe gegeben. Weil du genau wusstest, wenn mein Kind diese eine Grenze verlässt, dann kann es zu ganz, ganz großen Problemen kommen. Und jetzt schauen wir mal, welche Grenze hat denn Gott, der liebende Vater, gegeben? Da heißt es in 1. Mose 2, Vers 17, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das, was Gott, der liebende Vater, tut, er grenzt seine Kinder ein. Er packt seine Kinder in einen sicheren Rahmen und sagt seinen Kindern, wenn du innerhalb dieses Rahmens bleibst, dann wird es dir wunderbar gehen. Es ist keine Gefahr, du kannst sicher leben, wir haben eine wunderbare Gemeinschaft. Aber hier in diesem Paradies, in diesem Garten Eden, in dieser perfekten Welt, da gibt es eine Grenze. Und diese eine Grenze darfst du nicht übertreten. Und jetzt sagt der Vater noch Folgendes, wenn du diese Grenze übertrittst, dann musst du des Todes sterben. Ich denke, das tun wir als Kinder auch, oder? Wenn da eine gewisse Grenze ist, das ist eine wunderbare rote Herdplatte, die ist für Kinder immer faszinierend. Aber das ist eine Grenze. Und dann sagen wir den Kindern auch ganz klar, das ist eine Grenze, die darfst du nicht übertreten. Wenn du diese Grenze übertrittst, dann wirst du furchtbare Schmerzen haben. Aber weil ich dich liebe, möchte ich nicht, dass du das tust und ich möchte, dass du innerhalb der Grenzen bleibst. Und genau das ist das, was Gott auch wollte. Und genau diese eine Grenze hat der Mensch übertreten und es kam zum sogenannten Sündenfall. Ich bin ja viel unterwegs, meine Frau hat auch Neffen und Nichten und da gab es so eine Sache, die konnte ich beobachten, ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Wenn deine Kinder bis so 3-4 Jahre alt sind, kannst du sie auf einem bestimmten Grad kontrollieren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was Falsches sage. Wahrscheinlich sagen eine, nee, das hört vorher schon auf. Aber wenn die dann älter werden und wehe, sie erreichen das Alter der Pubertät, dann merkt man auf einmal ganz stark einen Eigenwillen. Und dann merkt man auf einmal als Eltern, man kann diesem Kind ganz, ganz schwer Grenzen setzen und es wird sehr oft zu einem Grenzübertreter. Und ich glaube, genauso haben die Menschen das auch gemacht. Die Menschen meinten das an einem Tag besser zu wissen. Sie haben diese eine Grenze übertreten. Und das, was die gesamte Menschheit tut, sie übertritt fast in allen Bereichen des Lebens Grenzen, die Gott dem Menschen zur eigenen Sicherheit gegeben hat. Und diese Grenzübertretung zerstört die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Ich war auch, glaube ich, kurz vor der Pubertät. Und ich habe ja die Tage schon erwähnt, dass ich ein großer Autofan gewesen bin. Das hat der ein oder andere wahrscheinlich noch im Kopf. Bloß wenn du Teenie bist, dann kannst du dir kein Auto kaufen. Du kannst dir keinen Mercedes leisten. Aber was ist, wenn der Nachbar einen Mercedes hat und da ist ein Mercedes-Stern auf der Haube? Was machst du dann, wenn du ein Autofan bist? dann kannst du diesen Mercedes-Stern abbrechen und mit nach Hause nehmen. Und das habe ich getan. Jetzt gab es aber so das Problem, dass mir nicht nur Mercedes gefallen hat, sondern auch viele andere Autos. Und dann habe ich eine ganze Allkauftüte vollgemacht mit einigen Autozeichen. Und irgendwann stand die Kriminalpolizei vor der Tür. Ich habe das vorher geahnt, ich war schlau, ich habe die Tüte beim Nachbarn im Garten versteckt. Aber ich wusste, ich musste das Ganze rausrücken. Und ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ein Mann mit einer Lederjacke vor der Tür stand und sich ausgewiesen hat als Kriminaloberster irgendwie so. Und das war ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Und ich weiß noch genau, wie dieser Tag war. Der ging dann wieder zurück. Und meine Mutter sagte dann, ich solle hoch ins Zimmer gehen. Und um 16 Uhr hatte mein Vater mal Feierabend. Und diese Zeit, die hat sich sehr, sehr gezogen. Und ich weiß noch genau, wie das war. Ich hörte den Schlüssel, er kam jetzt nach Hause. Was wird jetzt passieren? Es gab natürlich ein großes Donnerwetter. Und ich kann mich da noch genau dran erinnern, wie wir zu dritt am Mittagstisch saßen. Glaubt ihr, wir hatten gute Gespräche? Ich glaube nicht, oder? Glaubt ihr, es war eine tolle Atmosphäre? Nein, überhaupt nicht. Keiner hat irgendetwas gesagt und ich habe mir nur gewünscht, einfach zu verschwinden. Ich hatte dann auch ganz, ganz lange Stubenarrest, aber ich weiß noch genau, wie diese Atmosphäre war. Wir hatten keine gute Gemeinschaft. Und das passiert so, wenn Kinder den Eltern ungehorsam sind. Da wird die Gemeinschaft zerstört. Und ich hätte mich am liebsten versteckt. Und genau das ist das, was Adam getan hat im Garten Eden. Gott ging eines Tages durch den Garten Eden spazieren. Ich glaube, das hat er öfters gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesehen konnte. Und auf einmal musste Gott die Frage stellen, Adam, wo bist du? Und dieser Adam hat sich versteckt. Warum? Weil er genau wusste, ich habe etwas getan, was überhaupt nicht gut war in den Augen Gottes und ich habe eine ganz, ganz wichtige Grenze im Garten Eden übertreten. Und genau das ist das, was Adam getan hat. Und weil er das getan hat, konnte er Gott nicht mehr unter die Augen kommen. Und das passiert, wenn Kinder den Eltern ungehorsam sind, da können sie den Eltern ganz, ganz schwer in die Augen schauen. Und das ist auch das, was dieser Adam nicht konnte. Gott ist der biologische Vater von allen Menschen. Gott ist auch der soziale Vater von ganz, ganz vielen Menschen. Warum? Weil sie eigentlich wirklich zum Teil ein gesegnetes Leben führen. Aber jetzt schauen wir mal, was jetzt Gott macht, als die Menschheit diese eine Grenze übertreten hat. Und da heißt es in 1. Mose 3,24, und er trieb den Menschen hinaus aus dem Garten Eden und er stellte Engel davor, um den Eingang zu bewachen. Also hier muss man sagen, Gott handelt hier wirklich knallhart. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hättest, wenn dein Sohn mal etwas Falsches gemacht hätte, dass du gesagt hast, du musst deine Klamotten packen, du musst verschwinden und ich werde die Schlösser auswechseln, ich werde Bodyguards vor die Tür stellen und ich gebe dir nicht mehr die Möglichkeit, zu mir zurückzukommen. Und da muss man ganz klar sagen, Gott handelt hier wirklich knallhart. Und da stelle ich mir die Frage, ist das das Bild eines sozialen Vaters? Ist das wirklich das Bild eines Gottes, der wirklich die Menschen liebt? Also ich kann mir als Vater so ein Handeln überhaupt nicht vorstellen. Gott treibt den Menschen nicht nur einfach aus dem Garten Eden hinaus, sondern er stellt Engel davor und macht dem Menschen deutlich, du kannst nicht mehr zu mir zurück. Und wenn Gott eine Tür schließt, wenn Gott irgendwo Engel hinstellt, dann kann der Mensch machen und tun, was er will. Er kann versuchen, gute Werke zu tun. Er kann diese Engel dort nicht wegrücken. Er kann diese eine Tür, die Gott verschlossen hat, die kann der Mensch durch eigene Anstrengung nicht mehr aufmachen. Welche Konsequenz hatte dieser sogenannte Sündenfall? Der Mensch hat das Paradies verloren und er hat auch Gott als seinen sozialen Vater verloren. Wir wissen genau, wie das Paradies sich gewandelt hat. Plötzlich war nicht mehr alles toll, es war nicht mehr alles schön. Die Frau, die bekam durch Mühsal ihre Schwangerschaft da irgendwie und der Mann musste arbeiten im Angesicht seines Schweißes. Und die Menschheit hat Gott als ihren sozialen Vater verloren. Hätte Gott sich nicht anders verhalten können? Der hätte doch Folgendes machen können. Er hätte sagen können, weißt du, mir ist schon klar, dass ihr schwache Menschen seid, ihr habt diese eine Grenze übertreten, aber wisst ihr was? Meine Liebe euch gegenüber, die ist so groß, wir vergessen einfach alles, was passiert ist. Aber ist das das Bild eines sozialen Vaters? Wenn dein Kind irgendetwas falsch macht, kannst du als Mutter einfach sagen, weißt du, hast du jetzt gemacht, ist alles in Ordnung, wir vergessen das, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Nein, wirst du nicht. Weil du dein Kind liebst, weil du eine soziale Mutter bist, weil du ein sozialer Vater bist, wird irgendeine Konsequenz in deinem Leben sichtbar, deinem Kind gegenüber. Jetzt schauen wir mal, wie hat sich denn das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen geändert, dadurch, dass der Mensch diese eine Grenze übertreten hat. Auf der einen Seite steht jetzt ein heiliger, gerechter Gott Und auf der anderen Seite steht eine Menschheit, die vor einem heiligen, gerechten Gott aufgrund ihrer Sünde nicht mehr bestehen kann. Und das ist einfach das, was das Problem des Menschen ist. Er kann vor der Heiligkeit Gottes, im Angesicht Gottes, nicht bestehen. Warum? Weil er Sünde hat. Und Sünde schließt aus der Gemeinschaft mit Gott aus. Bei dem einen merkt man die Sünde ganz stark, bei dem einen merkt man sie weniger. Aber das Urteil, was Gott gefällt hat, alle Menschen haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit. Das ist ein Urteil, was Gott über die 8 Milliarden Menschen gegeben hat. Es gibt eine Person, eine sehr, sehr gottesfürchtige Person aus der Bibel, und das ist Hiob. Hiob war einer, wenn du die Geschichten von Hiob liest, er war einer der gottesfürchtigsten Menschen, die es gab. Der hat schon Opfer gebracht für seine Kinder, obwohl er noch gar nicht wusste, ob die irgendetwas falsch gemacht haben. Also das war jemand, der hat auf jeden Fall versucht, gottesfürchtig zu leben. Und auf einmal gab es einige Schicksalsschläge in seinem Leben. Er hat seine Verwandtschaft verloren, er hat seine Felder verloren, er hat seine Tiere verloren. Und dann wurde er ganz, ganz schwer krank. Also sein Leben hat sich radikal verändert um 180 Grad. Und jetzt kamen drei von seinen Freunden zu ihm und die haben diesen Hiob gesehen und dann fingen sie an, mit ihm zu reden. Und das, was sie letzten Endes immer gesagt haben, Hiob, weil es dir so schlecht geht, musst du ein ganz starker, sündiger Mensch gewesen sein. Du musst irgendeine große Sünde begangen haben, sonst würde Gott dich nicht so strafen. Und das, was Hiob immer wieder sagt, nein, ich habe nicht gesündigt und ich halte an meiner Gerechtigkeit fest. Und diese drei Freunde immer wieder, nein, Hiob, du hast gesündigt, Gott straft dich. Und Hiob sagt immer, nein, habe ich nicht, ich halte an meiner Gerechtigkeit fest. Und das ist sehr interessant, das Ganze geht 37 Kapitel. Und ab dem 38. Kapitel antwortet Gott. Und dann ist interessant, was dieser Hiob sagt. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr wieder tun. Ein zweites Mal habe ich geredet und ich werde nicht mehr antworten. Dieser gottesfürchtige Hiob hat eine Begegnung mit Gott. Gott persönlich spricht zu ihm. Und was passiert in ihm? Er bekommt eine tiefe Gottesfurcht. Dieser Hiob wird konfrontiert mit der Heiligkeit Gottes. Und dann muss dieser gottesfürchtige Hiob sagen, einmal habe ich geredet und ich werde es nicht wieder tun. Genauso kann es geschehen, wenn Gott in seiner Heiligkeit einem Menschen antwortet. Der Psalmist sagt im Psalm 51, Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Es gibt bei manchen Menschen die Einstellung, dass Gott alles falsch macht. Gott lässt das ganze Leid zu, Gott kann diese Welt nicht lenken und leiten, Gott macht ganz, ganz viele Fehler. Und dann gibt es Menschen, die tatsächlich sagen, ja, wenn ich dann einmal bei Gott bin, dann werde ich ihm mal alles vorhalten, was er falsch gemacht hat. Eine Sache ist ganz sicher. Erstens kommt er nicht zu Gott mit dieser Einstellung. Und zweitens, wenn er die Möglichkeit hätte, mit Gott zu reden, er würde es nicht tun. Wenn ein Mensch mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert wird, dann wird er nichts sagen. Dann wird der Mensch nichts sagen. Und jetzt steht auf der einen Seite ein heiliger, gerechter Gott und auf der anderen Seite steht eine Menschheit, die eine ganz, ganz wichtige Grenze übertreten hat. Und die Folge davon ist, der Mensch kann nicht einfach so in die Nähe Gottes kommen. Jetzt schauen wir das Verhältnis an, wie sie vorher gelebt haben. Die haben zusammen im Paradies Gemeinschaft gehabt. Die konnten mit Gott reden, die haben mit Gott gewandelt, die haben in einer tiefen Gemeinschaft mit Gott gelebt. Und jetzt auf einmal kam dieser Grenzübertritt und was sagt Gott diesen Menschen? Ihr müsst das Paradies verlassen. Ich muss euch vor meinem Angesicht wegtreiben. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Gott ist ja der biologische Vater, der seine Kinder liebt. Und dieser Vater hatte trotz allem, was die Menschheit getan hat, den tiefen Wunsch, Gemeinschaft mit der Menschheit zu haben. Und wisst ihr, wie Gott das gemacht hat? Der hat unter dem Menschen hat er eine sogenannte Stiftshütte erbauen lassen. Diese Stiftshütte war ein Begegnungsort und diese Stiftshütte war unterteilt in dem Heiligsten und in dem Allerheiligsten. Und in dieses Allerheiligste durfte einmal im Jahr ein Hohepriester rein. Ich möchte jetzt mal einen Gedankenwechsel einfügen. Stellt euch mal vor, ihr als Eltern würdet Folgendes machen. Ihr würdet zu euren Kindern hingehen und ihr würdet sagen, schreib doch mal einen Wunschzettel, wie du die Gemeinschaft mit uns vorstellst, wenn du schreiben kannst. Wie würde das Kind das machen? Nun, das Kind würde sagen, ich will jedes Mal, wenn ich will, mit meinen Eltern ins Freibad. Ich möchte im Winter mit meinen Eltern immer einen Schneemann bauen. Ich möchte mit all meinen Sorgen und Nöten immer zu meinen Eltern. Ich möchte mit meinen Eltern Fahrrad fahren. Wenn mein Fahrrad kaputt ist, will ich, dass mein Papa das Fahrrad repariert. Ich möchte ständig unbeschränkte Gemeinschaft haben. Ich will auch nicht um 8 Uhr ins Bett gehen. Ich will mit meinen Eltern bis 11 Uhr abends Gemeinschaft haben. Und das am besten jeden Tag uneingeschränkt. Das wäre, glaube ich, der Wunsch eines Kindes. Und wie sah die Gemeinschaft damals mit den Menschen aus zur Zeit der Stiftshütte? Einmal im Jahr, nur der hohe Priester. Und wenn dieser hohe Priester etwas falsch gemacht hätte, dann hätte er sterben müssen. Ich möchte mal vorlesen aus 3. Mose 16, Vers 2. Und Gott sprach, sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehe, hinter den Vorhang vor den Gnadenthron, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe, denn ich erscheine in der Wolke über den Gnadenthron. Das ist gewaltig, oder? Nicht zu jeder Zeit, nicht jeder Mensch, nur einmal im Jahr und nur der hohe Priester. Und wenn dieser hohe Priester irgendetwas falsch gemacht hätte, dann wäre er gestorben. Warum? Weil Gott dort gewesen ist. Ist gewaltig, oder? Die Gegenwart Gottes lässt den Menschen sterben. Das ist interessant, oder? Die Gegenwart Gottes, die Heiligkeit Gottes lässt den Menschen sterben. Und nur einmal im Jahr, nur der hohe Priester, nicht zu jeder Zeit, nicht an jedem Ort. Das war eine absolute Einschränkung. Kinder, stellt euch mal vor, ach, die sind ja jetzt zur Kinderstunde, aber Eltern, stellt euch mal vor, eure Eltern hätten damals gesagt, jeden Mittwoch zwischen 14 und 18 Uhr und ich gebe dir so eine Liste und diese Liste von 300 Punkten, die musst du einhalten. Und wenn du es schaffst, diese Liste einzuhalten, dann darfst du für 5 Minuten in mein Büro kommen und dann können wir Gemeinschaft haben. Wäre das toll? Ich glaube nicht, oder? Und jetzt auf einmal verfasst Gott einen absolut gewaltigen Erlösungsplan. Gott macht es auf einmal möglich, dass alle Menschen zu jeder Zeit, an jedem Ort direkt hinter den Vorhang können. Wie hat er das gemacht? Indem er zu einem rechtlichen Vater geworden ist. Eltern haften für ihre Kinder. Und genau das ist das, was Gott vor 2000 Jahren am Kreuz getan hat. Gott selber verlässt den Himmel und lässt sich stellvertretend für unsere Sünde richten. Und er wird dort am Kreuz zu einem rechtlichen Vater. Er tritt in den Riss, er nimmt die gesamte Verantwortung unserer Sünde, nimmt er auf sich. Eltern haften für ihre Kinder. Genau das ist das, was der liebende Vater vor 2000 Jahren getan hat. Und wisst ihr, was passiert ist, als Christus am Kreuz gestorben ist? Wisst ihr, was im Tempel passiert ist? Da ist dieser Vorhang zerrissen. Dieser Vorhang hat das Heiligste vom Allerheiligsten getrennt. Dort, wo nur einmal im Jahr der hohe Priester rein durfte. Dort, wo er aufpassen musste, dass er nichts falsch macht. Dort, wo er gestorben wäre wegen der Gegenwart Gottes. Und Gott stirbt in der Gestalt seines Sohnes am Kreuz, er tritt in den Riss, er nimmt die Verantwortung der Schuld auf sich und in diesem Augenblick zerreißt dieser Vorhang. Und das, was Gott deutlich gemacht hat, jetzt ist der Weg wieder frei. Der Weg zum Paradies ist frei und diese Engel stehen nicht mehr davor und halten euch auf. Das ist gewaltig, oder? Gott ist der biologische Vater von allen Menschen, keine Frage. Gott ist auch vielleicht der soziale Vater, weil manche wirklich ein gesegnetes Leben führen. Aber die Frage, die ich dir stelle, ist Gott dein rechtlicher Vater? Ist Gott dein rechtlicher Vater? Ist er für dich persönlich in den Riss getreten? Hat er für dich persönlich die Schuld getragen? Hat er den Preis deiner Sünde bezahlt? Sagt Gott zu dir persönlich, du darfst hinter den Vorhang, ich werde dich nicht aufhalten. Ich habe ein wunderbares Bild vor Augen. Ich bin in einer Gemeinde gewesen. Ich saß vorne in der ersten Reihe, der Chor ist schon weggegangen. Und von ganz hinten kam ein kleiner Junge auf mich zugerannt. Naja, nicht auf mich, aber zumindest nach vorne. Und niemand hat ihn aufgehalten. Der lief durch, ganz viele Leute saßen da, das hat ihn gar nicht interessiert. Dann sprang er auf die Bühne und dort saß ein Mann und der sprang ihn auf den Schoß. Und keiner hat ihn aufgehalten. Das ist sein Vater gewesen. Er durfte dahin. Und genau das ist der himmlische Vater. Der himmlische Vater sagt, ich habe den Preis deiner Sünde bezahlt. Es ist schon alles geschehen, der Vorhang ist weg. Du kannst zu jeder Zeit an jedem Ort, du darfst immer zu mir kommen. Aber nur, und ganz wichtig, wenn Gott dein rechtlicher Vater ist. Nur, wenn Gott dein rechtlicher Vater ist. Und jetzt schauen wir mal, was hat sich dadurch verändert, dass Gott persönlich vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist. Wir haben durch das Blut Jesu die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum. Wir haben durch das Opfer Jesu Christi einen heiligen Zustand vor Gott. Da ist keine Sünde, die uns von Gott trennt. Und wir dürfen Gott durch Jesus Christus unseren lieben Vater nennen. Weißt du das eigentlich? Es gibt eine Stelle, da nennt Jesus das Beispiel und sagt, Abba, lieber Vater. Und dieses Wort Abba ist die Ansprache eines kleinen Kindes zu seinem Vater. Und Gott hat gesagt, durch Jesus Christus dürft ihr mich Vater nennen. Und ich bin es auch. Aber wem gilt das Ganze? Wem gilt das? Johannes 1,12. Allen aber, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Krass, das ist gewaltig. Du hast das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Dieses Recht hat Gott dir persönlich durch Jesus Christus gegeben. Und wenn du das hast, dann darfst du zu jeder Zeit, an jedem Ort, immer zu deinem himmlischen Vater. Und da ist keine Sünde zwischen dir und Gott. Und da ist kein Engel, der dich abhält. Und nichts und niemand darf dich aufhalten. Du hast direkten Zugang hinter den Vorhang zum Thron der Gnade. Dort, wo einmal im Jahr nur der hohe Priester hin durfte. Und das hat Gott möglich gemacht durch den Kreuzestod Jesu Christi. Er ist der biologische Vater von allen. Er mag auch der soziale Vater von allen sein. Aber das Wichtigste ist, er muss der rechtliche Vater von dir werden. Wie kannst du diesen Titel erlangen? Wie kannst du dieses Privileg bekommen, indem du Jesus Christus aufnimmst? Und ich habe mich sehr gefreut, dass das in diesen Tagen geschehen ist. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es fast ausschließlich Kinder waren, die das getan haben. Das musst du dir mal vorstellen. Da kommen Kinder in den Seelsorgeraum und weinen über ihre Sünde. Wie viele Sünden können die dann haben? Was sollen die denn gemacht haben? Banküberfall, was sollen die denn gemacht haben? Aber die verstehen, ich bin schuldig vor Gott. Und die entscheiden sich für ein Leben mit Jesus Christus. Und dann sitzen alte Menschen Jahrzehnte in den Bankreihen, kenne ich selber genug Beispiele, hören alles, wissen alles, aber bewegen sich nicht. Sie können Gott als ihren biologischen Vater annehmen. Hat jeder Mensch. Sie können auch Gott ein Stück weit als ihren sozialen Vater annehmen. Aber wenn sie Gott nicht als ihren rechtlichen Vater annehmen, dann haben sie kein Recht auf die Ewigkeit. Allen aber, die Jesus Christus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das darfst du heute für dich in Anspruch nehmen. Und ich möchte das machen, wie ich das die Tage auch gemacht habe. Ich werde gleich ein Gebet sprechen. Und nach dem Gebet werde ich dort hinten hin in einen Raum und ich werde dort auf Menschen warten, die sagen, und ab heute möchte ich ein Kind Gottes werden. Ich will nicht immer vor dem Allerheiligsten stehen. Ich will durchgehen zum Thron der Gnade. Ich möchte nicht mehr Angst haben vor dem Tod. Ich will nicht mehr Gott als meinen Richter sehen, sondern ich möchte Gott als meinen lieben Vater anerkennen. Und dieses Recht gibt er dir alleine durch das Kreuz. Aber das gilt nur den Menschen, die sich ganz bewusst dafür entscheiden. Und das ist das, was die Bibel eine Bekehrung nennt. Eine bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus. Und diese Möglichkeit schenkt Gott dir heute. Ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt aufsteht. Ich werde jetzt gleich ein Gebet sprechen. Danach wird es ein Lied geben. Ich bitte euch, während des Liedes stehen zu bleiben. Und wenn du genau weißt, dass Gott dich heute angesprochen hat, dann kannst du einfach aus deiner Reihe rauskommen und dort hinten in den Raum kommen. Und da ist nichts und niemand, was dich abhält, diesen Weg zu gehen, außer du selbst. Warum? Weil Gott diesen Weg frei gemacht hat und weil Gott auch gesagt hat, du hast eine eigene Entscheidung. Es ist deine eigene Entscheidung. Und ich kann euch eine Sache auch garantieren. Kein Mensch, der diese Entscheidung in seinem Leben getroffen hat, hat es bereut. Und ich bitte dich, dass du wirklich ganz ernst darüber nachdenkst. Ich bitte dich, dass du ganz ernst darüber nachdenkst. Das ist vielleicht ein schwerer Weg, den du gehst. Aus der Reihe raus dort zum Raum, das sehen alle Menschen. Aber der schwerste Weg war immer vom Himmel ans Kreuz. Das war der schwerste Weg. Und nur einer hätte diesen Weg gehen können und das war Jesus und er ist diesen Weg für dich gegangen. Deswegen der Weg, den du heute gehst, ist nicht schwer. Aber das ist ein Weg, den musst du betreten. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Gnade dabei. Ich wünsche dir, dass du jetzt gleich nach dem Gebet eine ganz bewusste Entscheidung triffst. Und stehen zu bleiben mit der Schuld, wie man gekommen ist, ist auch eine Entscheidung. Aber die beste Entscheidung ist, wenn du heute ganz klar Gott als deinen Vater annehmen möchtest. Jesus Christus, ich danke dir einfach für das, was du am Kreuz getan hast. Und ich danke dir auch ganz besonders für dein Wort, das du uns hinterlassen hast. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es kommt niemand zum Vater außer durch dich. Und wir danken dir, lieber Vater. Du hast den Weg freigemacht zurück zum Paradies. Du hast den Vorhang zerreißen lassen durch das Kreuz. Und du willst, dass wir dich, lieber Vater, nennen. Und die Möglichkeit schenkst du uns. Du siehst die Menschen, die jetzt vor mir stehen. Du weißt, wer dich als Vater hat. Aber du kennst auch die, die dich als Richter haben. Und ich möchte beten, dass diese Menschen heute eine bewusste Entscheidung für dich treffen. Dass sie ganz klar zum Kreuz gehen mit ihrer Schuld, dass sie sich alles vergeben lassen und dass sie heute deine Kinder werden. Nicht nur, dass sie dich als biologischen Vater annehmen, sondern dass du ihr rechtlicher Vater wirst. Denn du hast das Kreuz getragen, du hast den Preis der Schuld bezahlt, du bist in den Riss getreten, du wirst alles vergeben. Ich danke dir für diese Möglichkeit am Sonntagmorgen und ich bitte dich, dass du jetzt Menschenherzen bewegst, dass sie den Stolz beiseite legen, die Zweifel, die Angst und dass sie voller Vertrauen in deine Arme laufen und deine Kinder werden. Danke dir, lieber Vater, für diese Möglichkeit, die du uns Menschen schenkst. Amen. Ich bitte euch, stehen zu bleiben. Wir werden jetzt ein Lied hören. Und während das Lied spielt, darfst du aus deiner Reihe raus und darfst hinten in den Raum und darfst die Sache mit Gott festmachen. Gott segne dich bei deiner Entscheidung. Amen.